Die Sommerferien stehen vor der Tür. Die Sommerferien haben angefangen. Die Konzerte wummern in alter Lautstärke durch die Stadt. Restaurants sind voll. Die S-Bahn ist es auch. In den Supermärkten wird wieder eingekauft wie eh und je. Gefühlt ist Corona besiegt. Es ist von endemischer Lage die Rede hier und da. Und doch steigen die Zahlen. Menschen erkranken zum zweiten oder auch zum dritten Mal. Der Gesundheitsminister warnt vor einem erneut schwierigen Corona-Herbst. Wir wollen uns in diesem Podcast mal anschauen, was ist der Stand der Dinge. Und darum schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen zu diesem Guten Morgen Berlin Spezial-Podcast. Mhm. Wo stehen wir mit Corona im Sommer 2022? Und es heißen euch herzlich willkommen Lydia Micky-Vorhoff und Tim Koschwitz.
Ja, und wir haben einen Experten zu Gast für diesen Podcast, und zwar Malik Böttcher. Er ist Allgemeinmediziner und Diabetologe und Leiter der Corona- und Impfambulanz Havelhöhe und hat eine beratende Funktion zum Thema Teststrategie für den Berliner Senat.
Hallo,
guten Morgen. Hi, schön, dass du bei uns bist. Malik, zunächst mal schauen wir auf die aktuelle Entwicklung von Corona in Berlin. Wie entwickeln sich denn die Zahlen?
Ja, wir sehen jetzt momentan nach dem Abfall in den letzten Wochen, sehen wir ja wieder einen starken Anstieg, der zuverlässig und stetig geht, der aber auch gar nicht mehr richtig darstellbar ist, weil wir ja gar nicht mehr genug testen können und viele Personen auch mit einem Schnelltest zu Hause bleiben, nachdem sie ein positives Ergebnis hatten und dann sagen, nee, ich brauche jetzt kein PCR, ich warte hier ein paar Tage und gehe da wieder raus. Deswegen sind die Zahlen nicht mehr zuverlässig. Wir haben aber in den Praxen natürlich auch so einen kleinen Seismographen, das ist die Krankheitslast und die ist doch deutlich gestiegen in den letzten Wochen nochmal. Noch nicht alarmierend, sodass wir sagen können, okay, die meisten schaffen das auch zu Hause und es ist ein grippal-ähnlicher Effekt momentan mit wenig bronchialer Beteiligung, wenig Pneumonien, vereinzelt ja, aber doch eher selten.
Das heißt, einen zuverlässigen R-Wert, eine konkrete Zahl kann man da eigentlich gar nicht mehr, wie du sagst, ermitteln, aber eine Hospitalisierungsrate.
Genau, die Hospitalisierungsrate ist aber auch mit verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Und zwar sehen wir da einen Anstieg, deutlich jetzt gerade in der letzten Woche. Was man aber auch sagen muss, dass die meisten doch in der Peripherie landen. Das heißt also, wir unterscheiden ja im Krankenhaus zwischen Akut- und Peripheriebereich. Und momentan sind die meisten Patienten im Peripheriebereich. Das heißt, wir haben jetzt roundabout ein bisschen mehr als 20 Leute auf der Intensivstation in Berlin zum Beispiel. Und davon sind irgendwie 2 oder 3 an der ECMO. Das heißt also, die hohe Dramatik ist intensivmedizinisch noch nicht zu sehen. In der Peripherie steigt die Belastung und vor allen Dingen steigt auch die Krankheitslast der einzelnen Mitarbeiter. Das heißt, wir haben auch einen großen Verlust an Mitarbeitern, die diese Patienten natürlich dann versorgen müssen und teilweise bis zu 14 Tagen, 3 Wochen nach Infektion auch nicht mehr arbeitsfähig sind, weil die eine Weile brauchen, wieder auf Spur zu kommen.
Welche Variante ist denn auf dem Vormarsch?
Also aktuell in Berlin ermitteln wir ja oder wir sequenzieren ja nicht mehr richtig. Das heißt, nur noch 2% eigentlich werden sequenziert von den Laboren, ist es BA5. Das ist das, was wir zurückgespielt bekommen von den Laboren. Wir gehen davon aus, dass jetzt bald über 80% BA5 sein wird und dass die dominierende Variante auch jetzt in dem Frühherbst zumindest sein wird.
Das heißt, man kann sagen, wir sind an vielen Stellen durchaus in einem gewollten Blindflug unterwegs.
Ja, genau, die Dramatik, wie gesagt, und die Schärfe ist ja zurückgegangen. Das heißt also die Intensivbeteiligung und vor allen Dingen die Todesfälle, das muss man ja auch sagen. Wir hatten jetzt in Berlin letzte Woche, glaube ich, 2 Todesfälle. Die sind auf einen sehr, sehr niedrigen Wert gegangen. Das heißt also sehr vergleichbar mit einer schwachen Grippewelle. Und von daher ist momentan natürlich, kann man nicht Feuer rufen, wenn es nicht richtig brennt. Aber man muss natürlich sich bewusst sein, dass es jederzeit wieder anfangen kann zu brennen. Und das scheint auch nicht so richtig weit weg zu sein.
Spielt die Impfquote da auch eine Rolle, dass es jetzt ein bisschen milder verläuft?
Ja, also wir sehen kaum noch Menschen, die naiv sind, also immunnaiv. Ne? Mhm. Das heißt, ich glaube, wir haben in Deutschland eine Durchseuchung von über 30%. Das heißt, 30% hatten mindestens in Berlin jetzt zumindest, das sind 1,1 Millionen der Bewohner, hatten schon Kontakt zu dem Virus selbst. Das ist also eine Immunität. Dann haben wir eine sehr hohe Impfquote in Berlin mit über 78% Erstimpfung und lass es mal dann irgendwie roundabout mit den Geboosterten vielleicht irgendwie auf 60 kommen. Das heißt, da ist eine sehr gute Immunität und wir sehen da auch eine Differenz. Das heißt, die Immunnaiven, die zu uns kommen und jetzt mit BA5 sich infizieren, da haben wir dann doch ein bisschen mehr zu tun. Das heißt, die kriegen dann auch nochmal diese Angst. Ne? Das heißt, die sitzen da und merken dann nach 2, 3 Tagen, dass es doch ein bisschen schwieriger wird mit dem Schnaufen, bekommen diese Angst vor dem Infekt und werden dann ein bisschen schlechter. Zum Glück, toi toi toi, schaffen auch diese Personen das, wenn sie jung sind. Das heißt also, wenn sie, man muss fast U80 sagen, weil dort herrscht eine geringe Gefahr momentan. Und das merken wir. Und deswegen, die Impfung ist gerade jetzt für die Ü80 wahnsinnig wichtig. Und da kommen wir ja später nochmal drauf. Boosterung etc. pp. Also wir sind sehr froh, dass wir die Impfung haben. Und ich bin auch damals froh gewesen, als ich infiziert gewesen bin, dass mir diese Angst erspart geblieben ist.
Womit wir ja schon mal beim grundsätzlichen Thema sind, auch da hier eine spannende Zahl, die du eben gerade genannt hast, zu der Impfquote für Berlin. Ist das denn eine gute Zahl, eine gute Impfquote für unsere Stadt?
Ja, ich denke, wir stehen gut da. Wenn man jetzt mal international guckt, stehen wir ja mega gut da. Also wie viele andere Länder haben wirklich Probleme mit der Impfstoffbeschaffung gehabt, mit der Impfstoffverteilung, mit der Glaubwürdigkeit des Impfstoffs sozusagen in der Bevölkerung. Das hat auch nicht gut geklappt. Und wir haben ja hier in Berlin wirklich eine super, finde ich, Strategie gehabt. Wir hatten diese Impfzentren, das hat wunderbar funktioniert. Die waren wahnsinnig teuer. Also jede Impfung hat ja da irgendwie fast so viel gekostet wie ein Smartphone. Aber im Endeffekt sind die aufgeblieben, sind zur rechten Zeit aufgeblieben. Wir haben die Delta-Welle gut überstanden, indem wir eben schnell die Boosterungen eingeführt haben. Ich finde, Berlin muss sich nicht verstecken.
Wenn wir uns jetzt mal angucken, dass sich ja für viele die Frage stellt, vierte Impfung, macht das Sinn? Sollte ich sie mir holen vor dem Herbst, jetzt schon? Gerade ist wenig los bei den Hausärzten, also in der Verhältnismäßigkeit, dass man nicht lange warten muss auf einen Impftermin. Für welche Alterskohorte macht denn jetzt eine vierte Impfung Sinn?
Also vorher muss man wirklich rufen bei Menschen, die über 80 sind. Ja, wenn man die Todesfälle in Berlin anguckt, dann haben wir da in dieser Gruppe über 2500 Todesfälle bei Menschen über 80. Und da muss man aufpassen. Wenn die jetzt ihre Boosterung, die dritte, zum Beispiel im November oder im Oktober 21 hatten, dann ist das jetzt mittlerweile wirklich lange her. Und da würde ich jetzt dringend empfehlen, jetzt noch die vierte mitzunehmen, bevor die angepassten Impfstoffe irgendwann vielleicht im Oktober, November kommen. Es wird immer von September gesprochen, aber wir haben damals ja erlebt, wie das hier reintröpfelte. Mhm. Und dann ist ja auch noch nicht ganz klar, was für Variantenimpfungen wirklich sich durchsetzen werden. Deswegen würde ich jetzt Menschen über 80 dringendst empfehlen, gar nicht mehr lange warten, sondern wenn sie den Infekt vor allen Dingen noch nicht hatten, dringendst sich jetzt die vierte abzuholen. Und Menschen zwischen 60 und 80, da ist die Gefahr etwas geringer, aber auch da würde ich das empfehlen. Da ist es vielleicht nicht ganz, ganz so dringlich. Bei den jüngeren Personen muss ich erkennen, dass die sich auf den Weg machen, dass die jetzt auch wirklich in die Praxen kommen, dass die Buchungssysteme, Dr. Lipp etc. ganz gut verstanden haben und die wackeln da jetzt alle rein. Wir freuen uns, klar, die impfen wir auch. Und das ist immer eine individuelle Entscheidung, ne? Da muss man immer gucken, hatten die jetzt den Infekt schon, wann war die letzte Impfung. Aber wir wünschen uns doch das Aufrütteln der älteren Bevölkerung, vor allen Dingen der älteren ungeimpften Bevölkerung, weil eine Infektion alleine zum Beispiel mit Delta schützt nicht vor Omikron BA5. Und wenn die gar nicht geimpft sind, dann ist wirklich da auch eine Gefahr.
Wenn ich geboostert und genesen bin, brauche ich dann trotzdem einen weiteren Peaks?
Ja, also geboostert, du meinst die dritte Boosterung, ne?
Mhm. Genau.
Also die dritte Impfung. Mhm. Genau, dann bist du ja im Endeffekt, wir sagen dann so eine Hybridimmunität dazu, ne? Also das heißt, du hast dann tatsächlich eine sehr, sehr gute Immunität. Wir wissen auch mittlerweile, es kommt natürlich ein bisschen darauf an, mit was du infiziert gewesen bist. Wenn es Delta gewesen ist, dann kann man nochmal drüber diskutieren, ob nicht vielleicht doch jetzt nochmal eine für Omikron angepasste Impfung dann notwendig wäre. Da denke ich ja, das kommt aber erst in einigen Monaten. Aber die Immunität ist dann meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Und das sehen wir auch. Allerdings erkennen wir jetzt, dass die BA1-Infizierten, die wir hier in Berlin sehr viele hatten und BA2 dann auch, dass da die Immunität nicht unbedingt ausreicht. Das heißt, wir haben jetzt die ersten Infizierten, die Delta hatten, danach BA1 hatten und danach jetzt Omikron 5 hatten oder BA5 hatten. Und da sehen wir so ein bisschen, beobachten wir die Lage, weil das wird auch nicht die letzte Variante geblieben sein.
Mhm. Wir haben eben schon sehr, sehr genau darauf geguckt, wie es bei den älteren Alterskohorten aussieht. Schauen wir mal auf die jüngeren, beziehungsweise schauen wir mal auf die Kinder ganz exakt, wie es bei denen und dem Impfen aussieht. Da ist sich ja sehr, sehr lange zurückgehalten worden, da eine Empfehlung auszusprechen. Jetzt ist die gekommen, auch in den USA, für ganz kleine Kinder. Wie siehst du das? Sollte man da, wenn man da bis jetzt noch gar nicht tätig geworden ist, jetzt tätig werden im Sommer?
Ja, also toi toi toi, zum Glück, ich habe ja selber auch drei Kinder, ist der Verlauf bei den Kindern von Anfang an bei allen Varianten immer sehr moderat gewesen. Ne? Es gab so Zwischenmeldungen mit leichter Panikmache aus dem Ausland, wo man dann gehört hat, oh, die Kinder, ne, werden mehr hospitalisiert und so. Es hat sich zum Glück nicht einmal bis jetzt bestätigt, dass es für Kinder irgendwie eine besondere Gefahr gewesen wäre. Das heißt, wenn die Kinder alleine auf der Welt gewesen wären, ohne ihre Eltern, auf einem gesonderten Planeten, hätte man auch gar keine Impfung wahrscheinlich gebraucht. Mhm. Guckt man aber natürlich dann über die große Menge der Kinder sind da natürlich auch erkrankte Kinder dabei, immunsupprimierte Kinder dabei, Kinder mit onkologischen Erkrankungen, die Chemotherapien haben. Es gibt Kinder, die eben Atemwegsinfektionen haben, Mukoviszidose haben. Also wir sind ja nicht alle gesund, sondern wir haben ja auch alle ein Paket dabei, was eben nochmal so ein besonderes Risiko irgendwie zeigt. Und da würde ich doch sagen, dass man in dem Individuellen die Impfung auf jeden Fall empfehlen hätte müssen und das schon früher. Das ist bei uns eben nicht passiert. Das heißt, wir haben die Kinder in die Delta-Welle rennen lassen, auch mit Schwervorerkrankungen, zum Beispiel immunsupprimiert in Chemotherapien und. Und da sieht man doch in der Infektion, bei der Impfung, bei Delta vor allen Dingen, hat man einen riesen Unterschied gesehen, wenn ein Kind geimpft war oder nicht, ob sie es infiziert hat in der Familie oder wie der Verlauf gewesen ist für dieses Kind. Und jetzt für die Allgemeinheit, für die Bevölkerung, die Kinder impfen zu lassen, ist natürlich nicht, darf man gar nicht aussprechen, ja. Aber es ist trotzdem so, dass auch viele Kinder den Wunsch haben, also über 6 können Kinder auch schon sowas ganz gut mitentscheiden, ne, in dem Gespräch mit den Eltern. Und erstaunlicherweise hatten ganz wenige Kinder Bock auf Delta-Infektionen damals und hatten sich dann für die Impfungen entschieden und sind auch zu den Ärzten gekommen und damals dann halt in Off-Label-Situationen geimpft worden.
Bevor wir auf die Modifikationen gucken, an denen geforscht wird, würde mich noch eine Sache interessieren. Die Impfstoffe, helfen die auch gegen Long-Covid oder Long-Covid-Erscheinungen?
Also das haben wir auf jeden Fall alle sehr lange propagiert, ich inklusive. Und wir haben dann aber gemerkt, dass dann in vereinzelten Studien jetzt gezeigt worden ist, dass es immer auf den Infektzeitpunkt ankam. Ja, das heißt also, wenn die Infektion binnen 3 Monate stattgefunden hat nach der Impfung, dann war ein Long-Covid relativ unwahrscheinlich. War das aber 5 bis 6 Monate danach, dann hat sich das mit dem Long-Covid gar nicht mehr so ein Unterschied gezeigt zwischen immunnaiven und geimpften Personen. Also das ist eine heiße Frage, weil das ist natürlich auch die Hauptmotivation, die wir dann zum Schluss jetzt bei Omikron hatten, weil wir gesehen haben, okay, der Verlauf ist relativ leicht, die Patienten geraten nicht in Gefahr, aber wir wollen trotzdem nicht, dass die jetzt hier ein Fatigue-Syndrom kriegen, dass die neuroinflammatorische Prozesse haben. Deswegen empfehlen wir die Impfung, damit eben kein Long-Covid im Nachhinein kommt. Das hat sich wissenschaftlich noch nicht so richtig erhärtet. Wir hoffen noch stark drauf. Was wir auf jeden Fall gesehen haben, ist, dass wenn wir einen Impfstoff haben, der up to date ist, der sozusagen der aktuellen Variante entspricht, und das hatten wir ja nur im Januar 2021. Danach hat sich ja schon gewandelt und wir haben mit Varianten zu tun gehabt, die für diesen Impfstoff eigentlich nicht mehr gegeben waren. Dass wir das auf jeden Fall als großen Unterschied ausmachen können. Und da wollen wir ja hin, wieder zu einer Up-to-Date-Variante des Impfstoffs. Das heißt also, momentan impfen wir sozusagen mit einer Behelfslösung. Und jeder weiß, das ist nicht das Optimalste. Das gibt ja auch vielen Querdenkern irgendwie recht in dem Moment, die sagen, na, habe ich doch immer gesagt, die wirkt nicht. Das stimmt nicht, die wirkt schon, aber die wirkt halt nicht so gut, wie wir es brauchen. Und vor allen Dingen dann nicht gegen Long-Covid.
Aber wenn jetzt Patienten in deine Praxis kommen, du impfst die trotzdem noch mit einem guten Gewissen und sagst, es ist trotzdem sinnvoll, auch egal in welchem Alter.
Ja, wir haben leider Gottes auch den Fall, dass es Menschen gibt, die sich wissenschaftlich selbstständig machen und sozusagen jetzt die 5. Impfung wollen und sehen sich bestätigt, weil sie eben noch keinen Infekt haben. Das machen wir tatsächlich momentan nicht. Ja, es sei denn, es gibt einen Immunsuppressionsfall sozusagen, wo man weiß, okay, die hatten eh schwer Schwierigkeiten, Antikörper aufzubauen. Da haben wir auch schon mal 6 und 7 Mal geimpft, aber in dem Fall machen wir das nicht. Sonst Personen, die sich auf dem Weg machen und in STIKO-konform oder sagen wir mal EMA-konform eine Anfrage stellen. Und die Impfung ist ja von der Politik auf jeden Fall propagiert worden. Wir finden, man sollte den Menschen jetzt nach diesem großen Informationsstand, der ja herrscht, keinen Widerstand leisten, sondern tatsächlich dann deren Wunsch erfüllen und die impfen. Mhm. Es sei denn, es spricht medizinisch was dagegen.
Sprechen wir mal über die Zukunft der Impfung bzw. der Impfstoffe. An welchen Modifikationen wird denn gerade geforscht?
Also wir haben eine große Pipeline, ne? Das ist sehr, sehr spannend. Wir haben versucht, im März Kontakt mit BioNTech aufzunehmen und haben dann der Presseabteilung eine Anfrage geschickt und wollten eine wissenschaftliche Aussage, an was denn gerade gearbeitet wird. Und dann kam ein Standardsatz raus. Ich muss die Antwort irgendwann mal raussuchen wieder. Das war ganz interessant, weil sie sagten, nein, der Wirkstoff wird auch gegen Omikron wirken, der Impfstoff. Sie haben aber sich bedeckt gehalten. Und da wussten wir, okay, die Pharmafirmen gehen in das traditionelle Geschachere, das heißt, die passen ein bisschen auf, keiner sagt und keiner lässt sich in die Karten schauen und entwickelt so schön vor sich hin. um eben die Marktanteile nicht zu gefährden. Und das hat natürlich einen großen Unterschied zur ersten Impfstoffentwicklung, wo es relativ offen war, wo wir also auch die Rolling Reviews hatten, wo das kommuniziert worden ist. Da hast du jeden Tag erfahren, wo wir ungefähr stehen. Und das ist momentan nicht so. Jetzt plätschern gerade die Ergebnisse so langsam raus aus den Studien und wir sehen, vielleicht haben da auch einzelne Pharmafirmen, die uns sehr bekannt sind, sich ein bisschen verzockt und haben auf den falschen Impfstoff gesetzt. Mhm. Es wird auf jeden Fall bivalente Impfstoffe geben, wo der Wuhan-Typ einmal angegriffen wird, einmal dann unter Umständen Omikron oder Delta. Mhm. Und dann gibt es auch Monovalente, wo eben nur angegriffen wird auf Omikron. Und da ist es aber so, dass sämtliche Firmen eigentlich nur Omikron 1 oder 2 in der Pipeline haben. Das heißt, die Entwicklung ist noch gar nicht so gestartet und auch nicht schnell genug möglich momentan mit den Zulassungsverfahren, dass man jetzt schon BA5 mit einbaut. Und daher werden wir auch im September und im Oktober, im November wahrscheinlich einen Ticken wieder hinterherlaufen und nicht ganz up-to-date sein. Und um up-to-date zu sein, bräuchte es wie bei der Grippe ein verschnellertes Zulassungsverfahren. Und diese Zulassungsverfahren, das kann ich nicht beurteilen, das müssen Virologen, Immunologen und wirklich Spezialisten beurteilen, sind hoch komplex und wenn man die aushebelt, ist immer auch ein Risiko dabei. Und eine Impfung ist nicht ohne, ja, also egal welcher Impfstoff. Ich bin ein großer Befürworter für Impfungen, aber da muss man natürlich ein bisschen gucken, ist bei einer so geringen Gefahr wie bei BA5 Omikron tatsächlich die Aushebelung notwendig? Mhm. Geht man in ein schnelleres Zulassungsverfahren, sodass man up to date mitimpft? Oder bricht man diese Regelung tatsächlich erst, wenn es wieder richtig brennt, so wie es damals bei der Delta-Variante gebrannt hat, wo wir gemerkt haben, hier passiert was, was wir nicht im Griff haben, wenn wir nicht agieren mit höchsten Maßnahmen wie Impfung, wie Abstand halten, wie Schließung von großen Veranstaltungen und Masken tragen überall. Und das ist aber momentan bei dem Omikron BA5 nicht gegeben, diese große Gefahr. Deswegen wird es wahrscheinlich auch nicht ein verschnelltes Zulassungsverfahren geben.
Also wenn ein Ungeimpfter jetzt zu dir sagt, ich warte lieber noch bis zum Herbst, bis es dann die Modifikationen gibt, sagst du richtig so?
Nein, also ein komplett immunnaiver Ungeimpfter, der nicht infiziert gewesen ist. Vorher meinst du? Mhm. Nein, das würde ich auf keinen Fall empfehlen, das Risiko einzugehen. Also wenn es ein Kind ist, kann man auch mal drüber diskutieren, aber es würde über 18 auf keinen Fall das empfehlen, da jetzt reinzugehen in das Risiko. Dafür sind die Verläufe teilweise viel zu ernst und wir wissen, es macht einen Unterschied.
Wir haben schon zu Anfang unseres Podcasts gesagt, dass du unter anderem auch in beratender Funktion zum Thema Teststrategie für den Berliner Senat tätig bist. Und damit sind wir bei einem auch gerade aktuell sehr, sehr heißen Thema, nämlich den Tests und wiefern sie überhaupt noch Sinn machen. Trotzdem, weil wir gesagt haben, wir wollen auf den Stand im Sommer 2022 gucken zuerst. Wer bekommt denn in Berlin noch kostenlos Tests?
Also es gibt eine Gruppe von Menschen, die aufgeführt ist, ich will die jetzt nicht im Detail nennen, die sozusagen aus gesundheitlichen Gründen, zum Beispiel Besucher im Krankenhaus etc. pp., da noch einen Test in Anspruch nehmen dürfen. Die müssen das dann schriftlich in dieser Teststelle auch bestätigen, da muss dann quasi das ausgefüllt werden und eingescannt, sodass das im Nachhinein kontrollierbar ist. Alle anderen sollen diese 3 Euro sozusagen zahlen.
Und sind diese Tests grundsätzlich, du hast es eben schon mal so als Beispiel genannt, dass man ja sicher gar nicht mehr PCR zurückversichert, sondern einfach den normalen Schnelltest nimmt, damit zu Hause bleibt. Sind die Tests als Mittel immer noch ein sinnvoller Indikator?
Also es gibt ja unterschiedliche Sachen, sowas zu überwachen. Ne? Bei der Grippe hast du ja ganz gut, da gibt es deutschlandweit irgendwie, weiß ich jetzt nicht, 500 oder vielleicht 1000 Praxen, die in so einer Surveillance-Praxis-Modell mitarbeiten. Die machen die Abstriche bei allen ihren Patienten, die reinkommen, kontrollieren die, schicken die ein und melden alles an das RKI. Dann wird das extrapoliert und hochgerechnet und man hat so ungefähr die Daten der Grippewelle, ne, weil man ja nicht jeden Grippepatienten testen kann. Dieses Verfahren ist kostengünstig und gut umzusetzen und wahrscheinlich in der Zukunft auch das Modell, mit dem wir hier arbeiten müssen. Wir können jetzt nicht 10 Jahre lang hier überall Testzentren haben, dahin rennen und wahnsinnige Ressourcen verbrennen und vor allen Dingen, glaube ich, jeder Arzt, und da spreche ich hoffentlich für alle meine Kollegen, hat die Faxen von dem Testen dicke, weil wir sind eigentlich nicht zum dauerhaften Testen von gesunden Personen da, die irgendwo hingehen wollen, sondern wir wollen unsere Kraft den Krankenpatienten widmen. Wir wollen wieder zu einem Zustand wie vor der Pandemie. Wir sind da eingesprungen. Die KV ist da auch eingesprungen in dieses Modell des Testens. Allerdings wäre es schön, wenn man da auch die Testleistung ein bisschen zurückfährt. Ich glaube nicht, dass das sehr sinnbringend ist, wenn wir weiterhin so viele Testzentren haben. Es macht auch nicht mehr so einen richtigen Unterschied. Und wenn das günstig zu haben wäre, gerne, dann wäre das toll. Aber das ist wahnsinnig teuer.
ganz für den Allgemeintest auch nochmal gesprochen, weil mich das persönlich aber wahnsinnig interessiert. Als ich Corona hatte, hat es mein Sohn zuallererst und mir war klar, ich fühlte mich auch schon matt und erschlagen, dass ich es eigentlich auch habe, aber der Test hat es noch locker 3 Tage lang nicht angezeigt. Und die Geschichte habe ich von ganz, ganz vielen gehört, dass man sich sozusagen schon krank gefühlt hat und trotzdem aber der Test noch nicht mit einem positiven Ergebnis um die Ecke kam. Wird denn trotzdem auch an besseren Tests gearbeitet, dass man in Zukunft einfach noch schneller, noch sicherer sein kann?
Genau. Eine ganz gute Variante ist eigentlich, leider Gottes nicht für die Menge gedacht, sind sozusagen Loop-PCRs heißen die. Also das sind so POCT, Point-of-Care-Testing. Das kannst du dann im Krankenhaus, in der Praxis haben. Und da hast du ein sehr von der Spezifität und Sensitivität ähnliches Ergebnis wie mit einer normalen PCR, hast das nach 30 Minuten vor Ort und der Patient geht raus und weiß Bescheid. Das ist quasi super schnell und mit einer wirklich guten Aussagekraft viel besser als die Schnelltests. Die Schnelltests haben teilweise auch den Nachteil gehabt, sie sind zugelassen worden, zum Beispiel nur für den vorderen Nasenraum. Und wir Ärzte haben dann irgendwann gesagt, nee, also so ein Quatsch, wir testen jetzt trotzdem im Rachen hinten und vor allen Dingen im tiefen Rachen und haben gemerkt, dass wir damit schon positive Ergebnisse irgendwie 1 Tag oder 2 Tage vorher bekommen. Das heißt also auch die Zulassungsbedingungen für die Tests waren sehr unterschiedlich und leider dann teilweise nicht ausreichend. Die Schnelltests sind in gewissen Phasen sehr gut und dann werden sie wieder von den Varianten überholt. Und Corona hat irgendwie eins gezeigt, das ist schneller als wir Menschen bisher uns vorstellen können in der Verwandlung und wir müssen immer gucken, dass wir es wieder ein bisschen detektieren können.
Gucken wir mal auf die Sommerferien. In der Schule meines Sohnes wurde gesagt, wenn die Kinder wieder gemeinsam in die Klasse gehen, da soll dann nochmal 3-mal die Woche getestet werden, zumindest am Anfang. Wie guckst du denn auf das Corona-Geschehen rund um die Sommerferien, auf die Entwicklungen? Kann man da was prognostizieren?
Also viele Kinder sind ja jetzt auch infiziert gewesen. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber meine Kinder hatten den Infekt auch. Die waren geimpft und sind da gut durchgekommen mit BA2. Und natürlich mache ich mir jetzt ein bisschen Sorgen, dass vielleicht BA5 jetzt nochmal kommen könnte und dass irgendwie kranke Mitschüler sich dann anstecken könnten. Was die Kinder anbetrifft, herrscht bei mir persönlich eine doch deutliche Entspannung im Gegensatz zur Delta-Variante, weil wir doch sehen, dass es auf jeden Fall eine geringere Bedrohung für die Kids auch ist, was die Atemwege anbetrifft. Und die Schulen, natürlich, die haben es schwer, das jetzt durchzusetzen. Das kostet wahnsinnig viel Mittel. Dann kriegen sie oft Tests, wo wir wissen, also die aktuellen Tests in den Schulen sind eben die Tests, die wir in der Ärzteschaft jetzt momentan gar nicht mehr anwenden würden. Trotzdem macht meine Tochter ganz brav da in der Schule da irgendwie 2-mal die Woche noch den Test. Aber nach den Ferien wird es ja nochmal eine Grundtestung geben. Da wird ja dann in der ersten Woche dann nochmal etwas häufiger getestet. Die Kinder sollen auch vorab zu Hause sich schon mal testen, bevor sie am ersten Schultag kommen. Ich finde das gar nicht so schlecht. Mhm. Und sehr wahrscheinlich brauchen wir im Winter dann doch nochmal irgendeinen Test. Modell für diese Kids, um die irgendwie sicher da in die Schule zu bringen und die Lehrer da auch in Sicherheit zu wiegen.
Ja, das aber ist ja dann genau diese Thematik zwischen Lehrern und Schülern, dafür Sicherheit zu sorgen.
Aber denkst du, dass da auch wirklich nochmal sehr viel mehr positive Tests bei rauskommen werden? Durch wir fliegen jetzt mal dorthin und dann kommen die wieder zurück und wir durchmischen uns alle munter?
Also in den letzten Sommerwellen war das so, dass wir sozusagen immer der saubere Spot waren. Das heißt, wir waren immer sauberer als die Länder, wo die Leute hingeflogen sind, falls euch das auch gefallen ist. Also die flogen dann irgendwie nach Portugal, da waren da gerade eine Welle, dann flogen sie nach Spanien, da war da gerade auf Ibiza ein Ausbruch. Und man hatte immer das Gefühl, die bringen das nach Deutschland mit und verunreinigen unsere schöne Schalen, ja, die wir ganz stolz immer sauber gehalten haben. Und das sehe ich momentan gar nicht so. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass Menschen, wenn sie wegfliegen, irgendwie in ein riskanteres Gebiet fliegen können, als wir hier in Berlin haben. Also wenn ich meine positiven Quote von dem PCR-Test in der Praxis angucke, dann bin ich weit über 60% der symptomatischen Patienten. Viel schlimmer kann es eigentlich nicht werden. Wir sind schon in einer kräftigen Welle.
Dann schauen wir mal, weil wir auch natürlich wenig prognostizieren wollen, sondern vor allem auf die Realitäten gucken wollen, die uns jetzt gerade Stand jetzt zur Verfügung stehen. Wenn wir auf die Sommerferien gucken, auf eben genau die Hotspots, die ja sozusagen relativ klar und eindeutig belegbar sind, wie Italien, wie Spanien. Wie ist denn vor Ort gerade die Entwicklung in den, sag ich mal, Urlaubshotspots?
Portugal ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, weil die so vorangelaufen sind diesmal in der BA5-Welle. Deswegen sollte man immer dahin gucken, wo sozusagen die Welle als erstes auftrat, um zu gucken, wie es dann wieder runtergeht und wann es runtergeht und wie es eben ältere Menschen dort dann vielleicht auch noch erwischt und wie die Todesfälle sich entwickeln oder die Quote. Mhm. Und wir sehen jetzt in Europa einen relativ homogenes Infektbild. Das heißt, wir haben also in allen Ländern ähnliche Verläufe. Wenn man die Kurven so nebeneinander legt, gibt es gar nicht mehr diese großen Differenzen, wie wir das letztes Jahr oder vorletztes Jahr hatten. Deswegen sehe ich da vor Ort in Italien und in weiteren Feldern, wo vielleicht unter Umständen, also Frankreich macht das ja auch, die haben auch ein besseres Testmodell, also einen einfacheren Zugang, unkomplizierter, Datenschutz ist nicht ganz so wichtig wie hier. Von daher sehe ich da in diesen Ländern eher eine bessere Messung als bei uns. Mhm. Das heißt, die Zahlen sind echter, als sie bei uns vielleicht sind zurzeit.
Nun bist du ja auch Hausarzt.
Ja.
Wie bereitet ihr euch auf den kommenden Herbst vor? Welche Überlegungen gibt es da und welche Sorgen?
Naja, wir haben in Berlin den Fall, dass die Impfzentren nicht mehr geöffnet werden. Und die Hausärzteschaft hat immer noch ungefähr 80% der Impfungen, die ambulant durchgeführt worden sind, durchgeführt. Das würde jetzt bedeuten, dass wir mit den fachärztlichen Kollegen natürlich irgendwie ein Konzept entwickeln müssen, wie man diese Impfung gut aufteilt, dass vielleicht einzelne Praxen irgendwie Impftage organisieren und, weil wir doch nochmal so eine Welle kriegen werden, wenn die angepassten Impfstoffe wieder rauskommen, wird es auch einen größeren Informationsbedarf geben, weil Impfen ist gar nicht mehr so einfach wie am Anfang. Am Anfang hat eine Tabelle der STIKO gereicht, da guckst du rein, zack, bumm, da, der Impfstoff, fertig. Und dann ein bisschen medizinische Aufklärung, das war's. Das ist nicht mehr so. Das heißt, wir müssen jetzt eben gucken, welche Varianten hatte der Patient, zu welchem Zeitpunkt hatte der Infektionen, welche Immunsuppressiva nimmt er jetzt, welche Immunsuppressiva hat er damals genommen, welche Impfstoffe hat er gehabt, hat er Astra gehabt oder hat er vielleicht sogar tatsächlich einen noch aus dem Ausland gehabt und hat er dann erst ein mRNA bekommen. Und das wird langsam so komplex, dass wir Ärzte wirklich uns teilweise viel Zeit nehmen müssen, um das einzuschätzen, und es gibt eben diese Hilfsmittel der STIKO, die das in Tabellen zusammenfasst, dann nur noch eingeschränkt. Und wir müssen individuellere Entscheidungen treffen. Und da fürchten wir uns ein bisschen vor, weil natürlich das auch alles vom Manpower und vom Handling her gut durchführbar sein muss. Und ob die Hausärzte das alles komplett alleine schaffen, das bezweifle ich. Deswegen appelliere ich natürlich an die Fachärzte hier in Berlin, dass die auch im großen Stil mitmachen. Und dann denke ich, werden wir das schon irgendwie hinkriegen.
Bisher ging es ja immer um so Begriffe wie R-Wert, Inzidenz. Welches Wort wird denn in Zukunft wichtig werden?
Also einmal ist natürlich auch, das traut man sich kaum zu sagen, aber die Todesrate sehr, sehr wichtig. Wie viele Patienten sterben an Corona, ne? Also nicht mit Corona, sondern an Corona. Das hängt zwar immer ein bisschen hinterher, 4 Wochen hinterher, aber da ist auf jeden Fall eine Situation gewesen, wo wir auch 1000 Menschen am Tag hatten. Das heißt also, da ist wirklich ein ganzes Dorf pro Tag gestorben in der Delta-Welle. Und daran muss man sich sehr, sehr stark orientieren und gucken, dass das nie wieder passiert, dass wir da irgendwie uns wirklich so hinstellen, dass es klappt, dass wir das verhindern können. Aber die Hospitalisierungsrate ist natürlich auch eine Rate, die leider Gottes nicht hinterher hängt, aber in der Erfassung hinterher hängt. Also wenn wir sie lesen, ist es sozusagen, sind das Daten von vor ein paar Tagen schon oder 4, 5, 6, 7 Tagen, weil dieser Meldeweg so lange dauert, bis es beim RKI ankommt und veröffentlicht wird. Und es gibt hier Berlin intern sozusagen nochmal eine Auflistung der Fälle in den Krankenhäusern, die an alle Akutkliniken Phase 1, Phase 2 und ich glaube sogar die 3er Krankenhäuser geschickt wird, wo man genau sieht, in welchem Krankenhaus sind wie viele Patienten. Da habe ich auch Zugang zu, gucke ich mir auch immer an. Und das, daran orientiere ich mich immer und gucke dann sozusagen die Intensivbelegung an. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache, dass man guckt, wie ist die Intensivbelegung heute? Wie war sie vor 4 Tagen? Wie war sie vor 10 Tagen? Ist da eine Dynamik drin, die etwas bedrohlich wirkt? Und ich merke auch, mein inneres Anspannungsgefühl hängt immer so ein bisschen an der Intensivbelegung.
Das heißt, vieles können wir noch nicht erahnen, können wir noch nicht sehen. Aber was man immer häufiger hört, ist die Rede von der, und ich mag das Wort sehr, endemischen Lage. Mhm. Inwiefern kann man kann es wahrscheinlich nicht prognostizieren, wie nah wir an der schon dran sind oder ob wir überhaupt schon laut von der sprechen können. Es gibt ja schon bereits einige Wissenschaftler, die das tun und sagen, ja, wir werden uns daran gewöhnen wie an die Grippesaison. Sagen wir es mal so. Und ich weiß, es ist jetzt sehr, sehr viel in die Zukunft gedacht. Mhm. Aber nehmen wir mal an, der Herbst und der Winter laufen gut. Haben wir dann die endemische Lage oder müssen wir da die nächste Variante abwarten? Also wann können wir diese Hab-8-Stellung endlich aufgeben?
Ja, das wäre schön, wenn ich das sagen könnte. Also wenn ich das könnte, dann das wäre super. Was ich dir sagen kann ist, wir haben 3 Szenarien. Wir haben das Szenario, ja, es wird so sein, dass es ganz weich verläuft, dass es immer in diesem Omikron-Typ der Gefahr bleibt, dass also die Gefahr nie steigt und dass das ungefähr so dahin sieht, wie es jetzt ist, dass wir die Clubs offen lassen können, dass wir die Konzerte haben, dass wir unsere Kultur weiterleben können und dass man so ein bisschen rumtestet und ein bisschen guckt und vielleicht mal irgendwo einen Hotspot irgendwie schließen muss oder so, aber nichts Dramatisches. Das ist das eine Szenario. Das andere Szenario ist, dass es eben doch nochmal eine Variante gibt, die ein bisschen Variant of Concern, aber dann doch ein bisschen mehr auf das Lungengewebe geht oder auf andere Strukturen und uns vielleicht auch mit Long-Covid dann wieder mehr, ne, konfrontiert, weil jetzt haben wir irgendwie ein 20stel des Long-Covid-Risikos wie zur Delta-Zeit. Mhm. Das ist das andere. Und dann gibt es natürlich immer noch das Mörder-Szenario, woran viele Wissenschaftler nicht glauben, aber einige immer noch vorwarnen, dass es nochmal eine Mutation gibt zu einer so, ja, man kann es jetzt Plattitüde, Killer-Variante. Ja, also eine Variante, die dann wirklich auch nochmal so stark ist, dass sie wirklich nochmal die gesamte Gesellschaft in Gefahr bringt. Und das sehe ich jetzt überhaupt nicht und ich möchte auch nicht die ganze Zeit irgendwie so schwarz denken. Ich glaube, so ein bisschen eine Mischung aus Variante 1 und 2 vielleicht für die nächsten 2-3 Jahre. Es wird immer mehr in Gewöhnung und Vergessenheit geraten. Aber das ist Glauben und nicht Wissen. Und das ist Spekulation. Und das mache ich natürlich auch für mich im Privaten. Aber ich glaube, jetzt hier sollte man sagen, wir wissen einfach nicht wirklich, was auf uns zukommt. Und wir hoffen auf das Gute und bereiten uns auf das Schlechte aber trotzdem ein bisschen vor.
Einfach weiter aufeinander aufpassen. Das wird so schnell erstmal nicht aufhören.
Ja, locker bleiben, aber trotzdem konzentriert beobachten.
Dann sagen wir für diesen Punkt und an diesem Punkt erstmal danke an dich, Malik, dass du uns besucht hast und uns so viele Einblicke gegeben hast. Und ich fürchte, also auf das Gespräch freue ich mich, aber ich fürchte, wir sehen uns wahrscheinlich nach den Sommerferien relativ bald wieder.
Ja,
und gucken
gerne.
Dann mal, wie kurz vor dem Herbst die Lage rund um Corona ist. Danke sehr fürs Zuhören und was wir noch sagen können und empfehlen können. Wir haben online mal alle Maßgaben, die es so in den Urlaubsreisezielen gibt, zusammengefasst. Also ob man da noch eine Maske tragen muss, welchen Impfstatus man braucht. Das könnt ihr alles wunderbar nachhören, nachlesen auf rbb888.de.